Nachdenkseiten. Die kritische Website.
Hitlers Krieg gegen die Sowjetunion. Zugleich ein US-Stellvertreterkrieg. Ein Beitrag von Werner Rügemer. Die USA unterstützten die Sowjetunion gegen den Überfall der Hitler-Wehrmacht. Das ist weltweit bekannt. Aber zuvor hatten die USA Hitler politisch gefördert, die Hitler-Wehrmacht zur modernsten Armee ausgerüstet, hatten auch die anderen faschistischen Diktaturen Mussolini, Salazar, Franco und auch Chiang Kai-shek in China unterstützt. US-Konzerne und Wall Street-Banken unterstützten dann Hitler-Deutschland auch im Krieg, etwa durch die Wäsche von Raubgold und Raubaktien in weltmarktfähige Devisen. So wurde der Krieg verlängert, forderte noch mehr Opfer und wurde durch die US-Förderung zum bisher größten US-Stellvertreterkrieg gegen den gemeinsamen Hauptfeind, zu dem die Sowjetunion sofort nach dem Krieg auch offiziell erklärt wurde, logischerweise. Eine Anmerkung der Redaktion. Nachweise finden Sie in Werner Rügemers Buch »Verhängnisvolle Freundschaft. Die Eroberung Europas durch die USA«. Erste Phase vom Ersten zum Zweiten Weltkrieg, erschienen in Köln im Jahr 2023. Das Buch gibt es auch in spanischer Sprache mit dem Titel Una Amistad Condenada und auf Französisch mit dem Titel Amitié Fatale. Römisch 1. Versailles. Gegenentwurf zur sogenannten kommunistischen Weltrevolution. Die Versailler in Anführungszeichen Friedenskonferenz nach dem Ersten Weltkrieg galt unter Führung von US-Präsident Woodrow Wilson nicht dem Frieden, sondern im nationalen Interesse der USA, dem Kampf gegen das Vordringen der bolschewistischen Doktrin nach Westen. Als sich abgezeichnet hatte, dass die sozialistische Revolution unter Lenin erfolgreich blieb wegen der Unterstützung im Volk, hatten die USA 1918 noch während des Krieges die Invasion in Russland organisiert. Nicht nur mit den Alliierten, sondern auch zusammen mit dem Deutschen Kaiserreich, dem verteufelten Todfeind. Auch wurden antikoloniale Kräfte von Wilson in Versailles abgewiesen, so etwa die vietnamesische Befreiungsbewegung unter Ho Chi Minh, die um Hilfe gebeten hatte. Die USA führten den Kolonialismus fort. Die deutschen Kolonien gingen an Japan, England und Frankreich. US-Stellvertreter, faschistische Diktatoren weltweit. Die USA hatten im Ersten Weltkrieg die europäischen Alliierten kreditiert und ausgerüstet. Damit beschleunigten US-Konzerne und Banken nach dem Krieg ihre Investitionen in Europa. Zur Absicherung der Gewinne förderten die USA alle faschistischen Diktatoren, die Arbeiterbewegungen und Demokratie zerstörten und die Löhne niedrig hielten. Beispiele: Italien, Mussolini. Es begann mit Benito Mussolini. Wie in vielen europäischen Staaten hatten auch in Italien seit 1917 Arbeiter gegen den Krieg gestreikt. Nach dem Krieg bildeten sich landesweit Arbeiterräte. 1920 hatten etwa 1 Million Arbeiter die Fabriken besetzt. Die Zeitung L'Ordine Nuovo übersetzt Neue Ordnung der Kommunistischen Partei unter Antonio Gramsci fand Zuspruch. Doch die faschistischen Schwarzhemden-Trupps der gewendeten Ex-Sozialisten Benito Mussolini knüppelten und schossen den Generalstreik brutal nieder. Nach dem Marsch auf Rom im Jahr 1922 wurde Mussolini von König Emanuele III. Als neuer Regierungschef intronisiert. Er war der Führer, der Duce. Er wurde in den USA als europäische Leitfigur gefeiert. Herbert Gary mit den Bankern John Pierpont Morgan und Andrew Carnegie, Gründer des fusionierten Stahlkonzerns US Steel, forderte 1923, auch wir brauchen einen Mann wie Mussolini. Henry Luce, Herausgeber des Magazins Time, Fortune and Life, präsentierte den Duce als den wichtigsten politischen Führer der Gegenwart. Der US-Botschafter in Italien Washburn Child trat gegen alle diplomatischen Gepflogenheiten in die faschistische Partei ein. Die USA verklärten ihr Eindringen in Italien als Hilfe für den Wiederaufbau des kriegsgeschädigten Landes, wie in Deutschland und anderen Staaten Europas. Der Duce versprach den staatlichen Schutz für ausländische Investitionen und förderte die Privatisierung öffentlicher Einrichtungen. Der von den US-Konzernen gelobte Corporate State und sein Verbot der Gewerkschaften garantierten niedrige Löhne. US-Konzerne kauften Anteile an den wichtigsten italienischen Unternehmen, so an dem Autohersteller Fiat, dem Autoreifenhersteller Pirelli, dem Chemiekonzern Montecatini. Ford eröffnete eine Fabrik. 1935 überfiel Italien die Kolonie Äthiopien im sogenannten Abessinienkrieg. Es wurde der bis dahin höchst motorisierte Krieg durch die Kriegsfahrzeuge und das Benzin aus den USA von Ford, General Motors, GM und Standard Oil. Beispiel 2. Portugal, Salazar. In Portugal entstand 1910 durch eine Revolution eine demokratisch-parlamentarische Republik. Die Monarchie wurde abgeschafft. Auch hier waren die alten Kräfte der Großagrarier, der Kirche, der wenigen Industriellen und des Militärs dagegen. Nach einem Generalputsch wurde der Ökonomieprofessor Antonio Salazar 1928 zunächst als Finanzminister eingesetzt, regierte dann ab 1932 als Diktator nach Mussolinis Vorbild, ebenfalls in enger Verbindung mit dem Vatikan. Sein wichtigstes Ziel: Portugal vor dem Kommunismus retten. In den USA schwärmte das Magazin Life 1940 vom bei weitem besten Diktator der Welt, dem größten Portugiesen seit Heinrich dem Seefahrer. Die Fordham University in New York verlieh Salazar 1938 die Ehrendoktorwürde. Beispiel 3. Spanien, Franco. General Franco, verheiratet mit der Erbin eines adligen Großgrundbesitzers, ließ sich ebenfalls als Führer, als Caudillo feiern. Er organisierte 1936 den Putsch gegen die Regierung in Madrid. Hitler half mit Soldaten, Waffen, Geld, Kriegsschiffen und Flugzeugen. Trotz der vom US-Kongress beschlossenen Neutralität lieferte DuPont Bomben, Ford Studebaker und GM lieferte 12.000 Militärfahrzeuge. Texas Oil und Standard Oil lieferten Treibstoffe. Die Roosevelt-Regierung anerkannte 1939 die faschistische Franco-Regierung sofort nach deren Sieg, gemeinsam mit Hitler-Deutschland und dem Vatikan. Viertes Beispiel: China, Chiang Kai-shek. 1925, nach dem Tod Sun Yat-sens, des Initiators der 1912 gegründeten Republik China, setzten sich die alten feudalen Oligarchenclans durch. Ihre Führungsfigur war der Hitler-Fan Chiang Kai-shek. Er sagte: Was China am meisten braucht, ist Faschismus. Neben Hitler-Deutschland unterstützten die USA den chinesischen Diktator. General Joseph Stilwell wurde Chiangs Generalstabschef. Für den Kampf gegen die Volksbefreiungsarmee unter Mao Zedong zahlten die USA die Gehälter der 4,3 Millionen Militärs sowie für Flugzeuge, Artillerie, Gewehre und Munition. Auch die persönliche luxuriöse Lebensführung Chiangs wurde finanziert nach dem Motto: Er ist ein Hurensohn, aber er ist unser Hurensohn. Fünftes Beispiel: Deutschland. Adolf Hitler. Henry Ford war nach dem Ersten Weltkrieg der erfolgreichste US-Unternehmer, auch international. Ab 1919 gründete er Filialen in Europa, in Irland, Dänemark, Spanien, Frankreich, 1922 in Italien, 1924 in den Niederlanden und Schweden, 1925 die erste Filiale in Deutschland. Die zweite sollte 1930 folgen. Der Gewerkschaftshasser Ford entdeckte neben Mussolini 1922 auch den noch unbekannten Adolf Hitler. Und Hitler hatte auch schon Ford entdeckt. Der Reporter der New York Times besuchte Hitler im Dezember 1922 in dessen Hauptquartier in München, berichtete über das Foto Fords und die antisemitischen Schriften Fords auf Hitlers Schreibtisch sowie über die bereits begonnene Unterstützung Fords für den antisemitischen bayerischen Parteichef. So unterstützte Ford den Putschversuch der Hitlertruppe 1923 in München und zahlte ab dann jährlich $50.000 an Hitler zu dessen Geburtstag. Großindustrielle aus Deutschland, dann auch aus der Schweiz und den Niederlanden, kamen erst Jahre später als Sponsoren hinzu. So hatten sich US-Konzerne 1929 mit 1.300 Filialen in Westeuropa etabliert, hatten auch Aktien wichtiger Unternehmen gekauft, hatten den Markt für US-Waren geöffnet, vor allem in Deutschland, hier auch mit Hilfe der Kreditprogramme DORS-Plan von 1924 und dem Young-Plan von 1930. So waren in Deutschland Anfang der 1930er Jahre die führenden US-Konzerne präsent, etwa Ford, GM, Otis Elevator, Remington, Goodyear, DuPont, Coca-Cola, IBM, IT, Texaco, United Fruit, American Metal, John Deere, International Harvester, Standard Oil oder Singer. Fox' tönende Wochenschau, die deutsche Tochterfirma des Hollywood-Konzerns 20th Century Fox, produzierte schon vor 1933 Werbefilme für Hitlers Wahlkämpfe mit Titeln wie Der Führer und Hitlers Kampf um Deutschland. Goebbels war überzeugt, Hollywood-Filme sind die bessere Propaganda, weil man die Propaganda nicht bemerkt. Goebbels schickte Regisseure wie Leni Riefenstahl nach Hollywood zum Lernen. Nazi-Deutschland wurde zum größten Käufer von Hollywood-Filmen. US-Konzerne. Hitler ist besser als Roosevelt. Die Deutsch-Amerikanische Petroleumgesellschaft, kurz DAPG, später Esso, war eine 100% Tochter von Standard Oil. DPAG-Chef Emil Helfferich wurde sofort 1933 Mitglied im Freundeskreis Reichsführer SS, auch Himmlerkreis genannt. Den US-Konzernen war Hitler näher als Roosevelts New Deal. In den USA bekämpften sie die Arbeitsgesetze und setzten professionelle Gewerkschaftsfeinde, sogenannte Unionbuster, also spezialisierte Agenturen wie die Pinkerton Detective Agency, gegen Gewerkschaften und Belegschaftsvertreter ein. Mit der Aufrüstung unter Hitler ab 1935 produzierten Ford, GM und Chrysler in ihren westeuropäischen und vor allem deutschen Filialen Zehntausende Militärfahrzeuge für die Wehrmacht. GM und Ford produzierten schließlich fast 90% der gepanzerten 3-Tonnen Leichtkraftwagen und 70% der mittleren und Schwer-Lkw. Ford stellte von Pkw auf Kriegs-Lkw um und erreichte den weitaus größten Produktionsumfang im Kriegsjahr 1944. Pratt & Whitney und Boeing produzierten Antriebe für Raketen und Kampfflugzeuge. ITT war am Hersteller von Jagdflugzeugen Focke Wulf beteiligt. ITT produzierte in der aufgekauften Firma Hoot Radarteile. US-Konzerne. Wir sind judenfrei. Schon 1930, 3 Jahre vor Hitlers Machtantritt, stellte GM in Rüsselsheim ein NSDAP-Mitglied in der Werkszeitschrift Opelgeist als Redakteur ein. Dieses Blatt propagierte im Nazi-Jargon den Willen zur Werksgemeinschaft. Das sei ein Bestandteil des Wiederaufstieges unseres Volkes bis zum endgültigen Sieg. Auch die Aussonderung von Juden vollzogen US-Filialen nach 1933 mit. Ford Deutschland erklärte 1936, man werde nur noch mit arischem Personal arbeiten. GM trennte sich von jüdischen Zulieferern. Als judenfrei präsentierten sich auch andere US-Unternehmen. Coca-Cola Eiskalt-Transparente hingen bei Goebbels Propagandareden im Sportpalast neben dem Hakenkreuz. Coca-Cola-Wagen begleiteten Aufmärsche der Hitlerjugend. Coca-Cola schaltete Werbung im Reichsrundfunk, in Partei- und Tageszeitungen, in populären Illustrierten und im führenden Antisemitenblatt Der Stürmer. Coca-Cola wurde offizieller Getränkesponsor der Olympiade 1936 in Berlin. Das Unternehmen agierte als Teil des NS-Staates, wie es auch als Teil des US-Staates agierte. IBM hatte 1925 das deutsche Datenverarbeitungsunternehmen DEHOMAG gekauft. Mit Hitlers Regierungsantritt gingen die Umsätze in Deutschland sprunghaft in die Höhe. Wir sezieren den deutschen Volkskörper, erklärte der Geschäftsführer der 1934 eröffneten IBM-Produktionsstätte in Berlin. Hitlerorden für US-Konzernchefs. Ford, IBM, GM. 1937 hatte Hitler den Verdienstorden vom Deutschen Adler, kurz DAU, eingerichtet. Für Ausländer, die sich um das Deutsche Reich verdient gemacht hatten. Als einer der ersten erhielt ihn IBM-Chef Thomas Watson. Er hatte durchgesetzt, dass die Jahrestagung der Internationalen Handelskammer 1937 mit 2500 Delegierten aus 42 Staaten in Berlin stattfand. Man tagte unter Hakenkreuzfahnen in der Krolloper, dem Sitz des Reichstages. Henry Ford erhielt den Orden 1938 zu seinem 75. Geburtstag. James Mooney, als Vizepräsident von GM für die Auslandsfilialen zuständig, erhielt im selben Jahr den Adlerorden in Gold. USA retten die Olympiade 1936 für Hitler in Berlin. 1931 hatte das Internationale Olympische Komitee IOC die Olympiade 1936 an Deutschland vergeben. Doch ab 1933 wurden in NS-Deutschland Juden aus Sportvereinen ausgeschlossen. Deshalb wurde im Vorfeld der Spiele weltweit gegen die Abhaltung der Spiele in Deutschland protestiert. Als einzige Regierungen schlossen sich die sowjetische und die republikanische in Spanien an. Doch der Präsident des amerikanischen Olympischen Komitees AOC, Avery Brundage, organisierte die internationale Gegenbewegung. Brundage, größter Immobilieninvestor in Chicago, bewunderte Hitler und war bekennender Antisemit. In meinem Club in Chicago sind auch keine Juden zugelassen, sagte er. Die Boykottbewegung sah er als jüdisch-kommunistische Verschwörung. Auch der IOC-Vizepräsident Siegfried Edström zog mit. Der Chef des schwedischen Elektronikkonzerns ASEA machte mit dem Deutschen Reich gute Geschäfte. Ebenso beteiligte sich Karl Ritter von Halt, Vorstandsmitglied der Deutschen Bank, Mitglied im Freundeskreis Reichsführer SS, führender deutscher Sportfunktionär und seit 1929 Mitglied des IOC. Auch die faschistischen Achsenmächte Italien und Japan sowie das Apartheidsregime Südafrika warben für die Olympischen Spiele 1936 in Berlin. Sie fanden glänzend statt. Der erfolgreiche Organisator Brundage stieg danach auf, wurde 1952 IOC-Präsident und blieb es bis 1972. Noch 1971 bekannte er: Die Berliner Spiele waren die schönsten der modernen Zeit. Nazi-kritischer US-Botschafter in Berlin, durch Hitler-Fan ersetzt. 1933 hatte US-Präsident Roosevelt den Historiker William Dott als neuen Botschafter in Deutschland berufen. Der war überzeugter Liberaler und Bewunderer deutscher klassischer Kultur. Er kritisierte Nazi-Deutschland und machte sich bei US-Konzernen, der Wall Street und im State Department immer unbeliebter. Auf ihr Drängen wurde Dott 1937 durch den Hitler-Fan Hugh Wilson ersetzt. Der lobte, Hitler habe sein Volk aus moralischer und wirtschaftlicher Verzweiflung herausgeholt und zu Stolz und Wohlstand geführt. Und Deutschland gegen kommunistische Einflüsse widerstandsfähig gemacht und Arbeiterforderungen nach höheren Löhnen unterdrückt. Römisch 2. Wall Street finanziert Hitlers Kriege im Osten. Gleichzeitig mit der Unterstützung der faschistischen Regime entwickelten die US-Kapitalisten ihre antikommunistische Globalstrategie. Das Kriegsziel lautete amerikanisches Jahrhundert, amerikanischer Imperialismus. Wall Streets Medientycoon Henry Luce stellte sein Live-Editorial am 17. Februar 1940 unter die Überschrift »The American Century«. Das hatte der Council on Foreign Relations CFR konzipiert, in dem 1939 eingerichteten War and Peace Studies Project. Dort heißt es, das britische Empire wird niemals wiedererstehen, die Vereinigten Staaten werden seinen Platz einnehmen. Für diesen American Imperialism müsse der wichtigste historische Faktor der letzten Jahrzehnte, nämlich der Aufstand des internationalen Proletariats, bekämpft werden. Die US-Kapitalelite hatte hier dasselbe Ziel wie die Organisatoren des faschistischen Antikominternpaktes. Eine Anmerkung der Redaktion. Der Antikominternpakt von 1936 war ein völkerrechtlicher Vertrag zwischen dem Deutschen Reich und dem Japanischen Kaiserreich mit der Hauptzielsetzung der Bekämpfung der kommunistischen Internationalen, kurz Komintern. 1941. USA unterstützen auch die Sowjetunion. Seit 1935 hatten die USA Hitler-Deutschland militärisch und technologisch aufgerüstet. Bis 1941 hatte damit die Wehrmacht ihre Blitzkriege im Osten, Westen und Norden erfolgreich durchgezogen und noch Griechenland und den Balkan besetzt. Am 22. Juni 1941 begann die Hauptkriegsaktion. Eroberung der Sowjetunion, auch Unternehmen Barbarossa genannt. Erst ab Oktober 1941 belieferten die USA auch die Sowjetunion und nur zögerlich. Erst ab 1943, als die Sowjetunion Hitlers Blitzkrieg stoppte, schwenkten US-Konzerne und Roosevelt um. Nach dem Sieg des sowjetischen Militärs über die Wehrmacht bei Stalingrad begannen die ernsthaften US-Lieferungen. Aber die Sowjetunion bezahlte, im Unterschied zu den westlichen Verbündeten, alle Lieferungen mit harter Währung, mit Mangan- und Chromerzen und Gold. Wall Street finanziert Hitlers Kriege gegen die Sowjetunion. 1931 gründete Wall Street eine neue internationale Bank, die Bank for International Settlements, kurz BIS. Der deutsche Name ist Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, kurz BIZ. So heißt sie noch heute und agiert als Zentralbank der Zentralbanken. Der Sitz wurde nach Basel in die Finanzoase Schweiz verlegt. Die Anteile wurden durch die Zentralbanken der USA, Großbritanniens, Deutschlands, Frankreichs, Italiens, Belgiens und Japans eingezahlt. Die USA waren der größte Aktionär. Die Deutsche Reichsbank blieb auch nach 1933 Aktionär. Hitler entsandte den Reichsbankpräsidenten Hjalmar Schacht in den Verwaltungsrat. Nach den USA stellte NS-Deutschland das meiste Personal. So wurde die BIS zu Hitlers Kriegsbank unter US-Führung. 1938 übertrug sie nach dem sogenannten Anschluss Österreichs das Gold der Nachbarrepublik an das Deutsche Reich. 1939 besetzte die deutsche Wehrmacht die Tschechoslowakei. Deren 21,1 Tonnen Gold überschrieb die BIS an die Deutsche Reichsbank. So wusch die BIS während des Krieges Nazi-Raubgold in gültige Devisen. Schweizer Franken, schwedische Kronen, portugiesische Escudos, US-Dollars und so weiter. So konnte das NS-Regime kriegswichtige Güter im Ausland kaufen. Die BIS lenkte etwa auch Arisierungsgewinne, die sich auf den Pariser Konten der Chase National Bank von Rockefeller und von Morgan ansammelten, zur Reichsbank. Allein Chase Manhattan fror in enger Zusammenarbeit mit den NS-Behörden etwa 100 Konten jüdischer Eigentümer ein. US-Produktion mit Sklavenarbeitern für die Wehrmacht. Gleichzeitig mit der Finanzierung setzten die USA auch die Rüstungslieferung an Hitler-Deutschland fort. Sofort in Köln und über Filialen in den von der Wehrmacht besetzten Staaten wie Frankreich, so auch GM. Der Einsatz von KZ-Häftlingen war selbstverständlich. IBM lieferte die Daten etwa für die Kriegs- und Gefangenentransporte in Europa und die Erfassung der KZ-Häftlinge. ITT und General Electric als Großaktionäre beim Flugzeughersteller Focke Wulf und bei AEG gehörten ebenfalls zu den Beschäftigern von Sklavenarbeitern. US-Bastion Spanien liefert an Deutschland. Das faschistische Spanien wurde während des Krieges zu einer wichtigen US-Bastion in Europa. Das militärisch neutrale Spanien verkaufte mit US-Zustimmung das kriegswichtige Edelmetall Wolfram tonnenweise teuer an Deutschland. Die deutschen Rüstungskonzerne brauchten es für die Stahlhärtung bei Gewehren, Kanonen, Munition und so weiter. US-Konzerne wie Westinghouse, Ford, GM, Chrysler, Singer erweiterten ihre Investitionen in Spanien und lieferten von hier aus an Hitler-Deutschland. Franco träumte mit dem US-Botschafter vom Dritten Weltkrieg gegen den Kommunismus. Spanien ist mehr ein amerikanisches als ein europäisches Land, konstatierte zufrieden der US-Botschafter Carlton Hayes. US-Bastion Schweiz, BIS und US-Geheimdienst. Die sogenannte neutrale Schweiz wurde ein zentraler Kollaborateur nicht nur für Hitler-Deutschland als Rüstungslieferant, sondern gleichzeitig für die USA. Nicht nur die BIS hatte hier ihren geschützten Raum, denn sie war nicht der Schweizer Finanzaufsicht unterworfen, sondern auch die Europazentrale des US-Geheimdienstes Office of Strategic Services, OSS. Zwei Wall Street-Anwälte leiteten den OSS, William Donovan in New York und Alan Dules in der Schweizer Hauptstadt Bern, der US-Botschaft zugeordnet, mit einer Nebenstelle am Finanzplatz Zürich. Der OSS hielt Kontakte fast zum gesamten Spektrum des antifaschistischen Widerstandes in Europa, auch in Deutschland. Von radikalen Linken über Sozialdemokraten, Kirchenführern bis zu Konservativen, den Militärs und Geheimdienstlern. Aber die USA forderten unconditional surrender. Deutschland muss sich bedingungslos ergeben. Widerstand gegen das NS-Regime ist zwecklos. Kein vorzeitiger Waffenstillstand. Deshalb ließ Dules seit 1943 den Widerständlern über alle Kanäle eintrichtern. Von den Alliierten kommt keine Hilfe. Auch deshalb verzögerte sich das schließlich gescheiterte Attentat auf Hitler vom Juli 1944. Gleichzeitig war der OSS genau über die Verfolgung und Vernichtung der Juden informiert, hielt sie geheim und spielte sie gegenüber der Roosevelt-Regierung als jüdische Propaganda herunter. Auch deshalb nahmen die USA nur ganz wenige Juden auf, nur Reiche und Prominente. Der Stellvertreter muss auch Zivilisten opfern. Die USA und England bombardierten während des Krieges vor allem zum Ende in Deutschland 131 Städte und nur die Innenstädte. Etwa 500.000 Zivilisten wurden getötet. Aber die Rüstungsindustrie, sowohl US-amerikanisch wie deutsche, wurde nicht bombardiert. Die Strategie besagte, die Wehrmacht sollte bestgerüstet gegen die vorrückende Rote Armee kämpfen, der sogenannten alliierten Sowjetunion, also möglichst hohe Schäden zufügen. Das zeigte sich etwa auch bei der Bombardierung der Stadt Dresden zum Kriegsende im Februar 1945. Die britischen und US-Bomber warfen, wie einige Monate später die US-Bomber in Hiroshima und Nagasaki, ihre tödliche Fracht nur auf die bewohnte Innenstadt. Weder Militärs noch Industrie wurden bombardiert. Römisch 3. Die US-Geopolitik der Stellvertreterkriege. Die USA finanzieren, beliefern und leiten immer wieder Stellvertreterkrieger. Im Zweiten Weltkrieg war dies Hitler-Deutschland, das zudem von den anderen ebenfalls US-geförderten faschistischen Staaten unterstützt wurde. Aktuell sind dies die Ukraine und Israel. Auch islamistische Terroristen dienen als Stellvertreter. So etwa die Turkestan Islamic Party, die aus uigurischen Islamisten aus Xinjiang in China besteht und von den USA gegen Assad in Syrien eingesetzt wurde. Die US-Regierung unter Donald Trump mit seinen Multimilliardären mit vielfach zionistischer Ideologie will als Folge des Ukraine-Krieges die europäischen NATO-Staaten zu Stellvertreterkriegern gegen Russland zwingen, während Israel den Nahen Osten US-freundlich umgestaltet, Völkermord inbegriffen. Und währenddessen investieren die USA in Asien den Aufbau neuer Stellvertreterkrieger, etwa Taiwan, Japan, Südkorea und Australien. Gegen den neuen Hauptfeind, die Volksrepublik China. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter unserem YouTube-Podcast.
Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, SoundCloud und YouTube hören und, wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.